Deutschlandfunk, Information und Musik.
Über ein riesiges Land, eine instabile Atommacht wollen wir nun sprechen in den Information und Musik im Deutschlandfunk am Sonntagmorgen. Erst 1947, da wurde das unabhängig, was wir heute als Pakistan kennen. Während das benachbarte Indien weitgehend säkular regiert wird, es gefestigte demokratische Strukturen, erkennbare Gewaltenteilung gibt, sind heftige religiöse Verwerfungen in Pakistan normal und deshalb Wahlen viel komplizierter und gefährlicher. Die Proteste, sie halten gegenwärtig an. Ich möchte darüber sprechen mit Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Spezialist für Südasien, und begrüße ihn erstmal. Morgen, Herr Wagner.
Guten Morgen, Herr Köhler.
Den Wahlsieg in Pakistan reklamieren, wenn ich das richtig sehe, zwei Kandidaten für sich, Imran Khan. Besser, die Kandidaten seiner Gerechtigkeitspartei liegen vorn. Bei der umstrittenen, von Gewalt überschatteten Parlamentswahl in Pakistan hat die Opposition einen Erfolg erzielt. Warum hat Sie diese Wahl überrascht, Herr Wagner?
Ja, wir haben in den letzten Monaten eigentlich gesehen, dass die Regierung, vor allem aber auch das Militär hinter den Kulissen, alles daran getan hat, um eine erneute Wahl von Imran Khan zu verhindern. Wir haben gesehen, dass er verhaftet wurde, unmittelbar vor der Wahl wurde er zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Seine Gefolgsleute wurden massiv unter Druck gesetzt. In den Medien wurde kaum über ihn berichtet. Also es gab viele Hinweise darauf, dass eben es keine faire Wahl geben würde. Und dennoch ist es natürlich dann umso mehr überraschend, dass seine Kandidaten eben doch die größte Zahl an Sitzen errungen haben.
Denn der Ex-Premier Sharif erklärt sich einfach mal ebenso zum Wahlsieger. Sie haben ein wichtiges Stichwort gerade genannt, was uns ein bisschen überrascht oder uns fremd ist, nämlich die Schlüsselrolle des Militärs. Klären Sie uns auf, welche Rolle spielt das politisch und vor allem, das habe ich bei der Vorbereitung aus Aufsätzen von Ihnen gelernt, vor allem auch wirtschaftlich?
Ja, es gibt ja, um es generell zu charakterisieren, die unschöne Beobachtung, dass alle Länder ein Militär haben und Pakistan sei das einzige Land, in dem das Militär ein Land für sich beansprucht. Also wir sehen eigentlich seit den 50er Jahren eine sehr dominante Rolle des Militärs, sowohl in der Innenpolitik, aber auch in der Wirtschaftspolitik. Sowieso bestimmt das Militär eigentlich die außen- und sicherheitspolitischen Leitlinien des Landes.
Den gehört vom Schönheitssalon bis zum Industrieunternehmen, gehört Ihnen so einiges, ne?
Also es gehört ihnen sehr viel, es ist nicht so ganz klar, aber es gibt natürlich viele auch ehemalige Armeeangehörige, die dann eben in verschiedenen Unternehmen sitzen. Das Militär selber hat eben auch eigene Unternehmungen, deshalb gilt es eigentlich als der größte Unternehmer des Landes und es sichert natürlich dann auch seine wirtschaftliche Machtposition ab. Innenpolitisch hat man eben immer versucht, verschiedene Parteien zu instrumentalisieren, auch Nawaz Sharif hat seine politische Karriere in den 90er Jahren begonnen als Kandidat des Militärs, damals gegen Benazir Bhutto.
Wie kommen Sie dazu zu sagen, Verlierer der Wahl sei das Militär?
Ja, das Militär hat natürlich ganz massiv auf einen Erfolg von Nawaz Sharif und seiner Moslemliga gesetzt. Wie gesagt, in den letzten Monaten haben wir massive Beeinträchtigungen gesehen. Es gab immer wieder Berichte, dass Kandidaten oder Angehörige der Gerechtigkeitspartei von Khan unter Druck gesetzt wurden. Es gab Gerichtsverfahren gegen sie. Also es war schon sehr offensichtlich auch für alle pakistanischen Beobachter, dass hier schon ganz klar Druck aufgeübt wird, dass Nawaz Sharif der neue Premierminister wird.
Wir haben es mit einem Land zu tun, die Zahlen schwanken so ein bisschen, mindestens 240 Millionen Menschen, eher mehr. Eher an der Grenze zu 250 Millionen. Pakistan hat eine Grenze mit Indien, mit Iran, mit Afghanistan. Warum ist dieses südasiatische Land so wichtig? Warum ist das ein globaler Akteur, wo wir jetzt gemeinsam drauf gucken und drüber sprechen?
Ja, man darf ja nicht vergessen, Pakistan ist eben mit dieser Bevölkerungszahl das fünftgrößte Land der Welt. Es ist darüber hinaus auch eine Nuklearmacht, aber eben eine Nuklearmacht, die auch nicht im Atomwaffensperrvertrag ist. Man hat ja einen anhaltenden Konflikt mit Indien über die Region Kaschmir, der bislang schon vier Kriege ausgelöst hat. Also man hat es ja doch mit einem Land zu tun, was vermutlich deutlich wichtiger ist und bei uns natürlich in der Berichterstattung eigentlich nie so richtig im Blickpunkt steht. Wir haben natürlich, und das war für Deutschland und den Westen immer wichtig, auch den Zugang zu Afghanistan über Pakistan. Das heißt, wenn wir noch etwas für die Situation in Afghanistan tun wollen, dann bleibt natürlich hier Pakistan ein ganz zentrales Land, um den Zugang zu sichern.
Aus dem ersten Teil Ihrer Antwort höre ich raus, sicherheitspolitisch sollte uns das gefälligst interessieren. Aus dem zweiten Teil höre ich raus und migrationspolitisch erst recht.
Ja, das ist natürlich auch ein Problem. Wir haben in Pakistan seit vielen Jahren eine massive Wirtschaftskrise. Auch die neue Regierung hat eigentlich keine andere Wahl, als zunächst wieder ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds zu verhandeln, um den Staatsbankrott abzuwenden. Wir sehen natürlich auch, dass mittlerweile mehr Pakistanis das Land verlassen. Bislang gehen die ganzen Wanderungsbewegungen noch in den mittleren Osten, in die Golfstaaten. Aber wir sehen natürlich auch, dass immer mehr pakistanische Flüchtlinge mittlerweile Deutschland und Europa erreichen.
Lassen Sie uns auf die aktuelle Lage gucken. Ich sagte eingangs, die Proteste halten an. Ein Kandidat sitzt im Gefängnis, ein anderer erklärt sich einfach mal zum Wahlsieger. Wie stellt sich aus Ihrer Sicht die aktuelle Lage dar?
Ja, die aktuelle Lage hat sich jetzt eigentlich nochmal weiter verkompliziert. Wir hatten gestern das Bekenntnis eines hohen Bürokraten, dass es zu Wahlfälschung gekommen ist. Das heißt, wir werden jetzt vermutlich sehen, dass die Opposition in den nächsten Wochen massiv protestieren wird. Damit ist sozusagen nicht klar, ob wir zu einer Regierungsbildung kommen. Die Nawaz Sharif und die Moslem Liga versuchen gerade eine Koalition zu schmieden. Angesichts dieser neuen Erkenntnisse wird es sicherlich zu Protesten kommen. Das heißt, die ganze Legitimität der Wahl wird in Frage gestellt werden. Es wäre dann möglich, dass, wenn dieser Prozess der Überprüfung der Wahlergebnisse, der wird sich ja über Wochen hinziehen, dass wir vielleicht einfach sehen, dass die momentane Übergangsregierung das Land weiter regieren wird. Das hätte für die Parteien auch den großen oder ein Vorteil wäre, dass eben die Übergangsregierung die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds führen müsste. Das wäre insofern gut, weil das werden ganz schwierige Verhandlungen. Es wird über Privatisierung von Staatsunternehmen gehen, über Erhöhung von Steuereinnahmen, über Abbau von Subventionen. Das heißt, hier wird keine Partei, die an der Regierung ist, sich irgendwelche Verdienste erwerben können. Also man könnte sozusagen die unschönen Ergebnisse auf die Übergangsregierung abwälzen. Man müsste dann vermutlich Nachwahlen abhalten oder Ähnliches. Also es bleibt momentan, glaube ich, weiterhin eine sehr volatile Situation.
Sie haben einige Problemkomplexe angesprochen, die Regierungsbildung, die Korruption, Legitimitätsprobleme. Was wären denn die wichtigsten Ziele? Also eine stabile demokratische Regierung möglich zu machen, Rechtsstaatlichkeit zu ermöglichen, überhaupt auch so, was ich sagte, eingangs wie im Nachbarland Indien erkennbare Gewaltenteilung herzustellen?
Ja, also das wichtigste Ziel wäre natürlich erstmal die Wirtschaftskrise. Wir hatten letztes Jahr de facto ein Nullwachstum. Wir haben eine Inflation, die bei circa 30% liegt. Also das ist natürlich für die Mehrheit der armen Bevölkerung natürlich eine unerträgliche Situation. Zweiter großer Punkt ist einfach die Sicherheit. Wir haben ja in den letzten 2-3 Jahren massive Verschlechterung der Sicherheitslage gesehen. Die Frage der Gewaltenteilung wird insofern schwierig. Das wird man sicherlich zwischen den demokratischen Parteien wird es funktionieren, wenn wir eine ordnungsgemäße Regierung haben. Aber im Hintergrund wird natürlich weiter der Konflikt zwischen den Parteien und dem Militär schwelen. Und daran wird sich, glaube ich, auch wenig in den nächsten Jahren ändern.
Was sind die Treiber dieser Verschlechterung der Sicherheitslage, wie Sie gesagt haben, dass es eben kein säkulares Land ist, so wie wir das kennen in den westlichen Zivilisationen, die Trennung von Staat und Kirche, sondern dass das ineinander fließt? Herr Wagner, welche Konflikte prägen das Land?
Nun, die Verschlechterung der Sicherheitslage kommt momentan durch die Anschläge der sogenannten pakistanischen Taliban, die seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan eben ihre Anschläge in Pakistan deutlich ausgeweitet haben. Pakistan ist ja eine islamische Republik. Das heißt, wir haben hier natürlich eine andere Diskussion über Säkularismus, als wir das jetzt aus westlichen Gesellschaften kennen. Da haben wir eigentlich gesehen, dass man es dennoch geschafft hat, einen Konsens zwischen den ja moderaten Gruppen herzustellen. Aber wir haben haben natürlich auch immer die extremistischen islamistischen Gruppen, zu denen eben auch die pakistanischen Taliban zählen, die dann eben immer wieder versuchen, auch ihre Vorstellung eines religiösen Staates in Pakistan umzusetzen.
Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik über ein riesiges, instabiles Land mit Sicherheitslage, mit einer gefährlichen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute Morgen und wünsche Ihnen einen guten Sonntag.
Danke.